Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Hi und willkommen im Hörsaal. Am Mikrofon ist Katrin Ohlendorf. Ja, und ich mache heute einen Ausflug mit euch in die Zukunft des Lernens, genauer gesagt, weil das Lernen braucht dringend ein Update. Ich zum Beispiel, ich bin ein total neugieriger Mensch und ich lerne sehr, sehr gerne was, aber in der Schule, im Studium, in der Ausbildung, da war Lernen für mich meistens einfach nur langweilig und stressig. Und ihr kennt das ja selbst, Frontalunterricht, lange Monologe von Lehrern oder Dozenten und dann last minute extrem büffeln vor Tests und Klausuren. Ja, und danach einfach wieder alles vergessen, weil braucht man ja eh nicht mehr. Aber Lernen muss nicht so sein und sollte es auch nicht, sagt unser heutiger Redner, der Pädagoge Olaf Axel Buro. Und der will Schule und Lernen radikal umkrempeln.
Lernen ist ein mit Lust besetztes Grundbedürfnis des Menschen, sagt uns die Hirnforschung. Unser Bildungssystem ist für eine andere Gesellschaft entwickelt worden. Schule ist immer noch nicht ein Ort, wo man wirklich Demokratie lernt. Handys verbieten, ist völliger Quatsch. In Schule wird Spiel völlig unterschätzt. Wie ist es eigentlich gekommen, dass das Glück in Schule so wenig eine Rolle spielt? Wir brauchen ein neues Lernmodell. Wissen ist keine Kompetenz, sondern Kompetenz besteht aus Wissen, Haltung und Handlung. Werte, Überzeugung, unabhängiges Denken, Sorgen für andere, Sport, Musik, Malen, Kunst, Kreativität, kritische Urteilsfähigkeit und kreative Gestaltungskompetenz. Das sind die zentralen Schlüsselkompetenzen. Wenn wir eine Zukunft haben wollen, müssen wir zum Lernen inspirieren und nicht zum Lernen zwingen.
Ja, die Pink Floyd-Liedzeilen »We don't need no education, teachers leave them kids alone« sind übrigens sein Lebensmotto, sagt Olaf Axel Buro. Ja, und das sagt schon einiges über seine pädagogischen Ideen aus, finde ich. Wir hören gleich von Trends, die seiner Ansicht nach die Bildung revolutionieren werden, von Kompetenzen, die gelehrt werden müssten. Wir lernen ziemlich abgefahrene Schulen und Lernmodelle kennen, die es schon gibt und die anscheinend gut funktionieren. Und Kreativität steht dabei groß im Mittelpunkt, Individualität, aber auch Digitalisierung, die Buro als Chance sieht. Ganz kurz noch zu seinem Hintergrund. Er weiß auch ganz gut, wovon er redet. Er hat nämlich als Schüler selbst gelitten, sagt er, und ist deshalb dann erstmal Lehrer geworden, war außerdem Gestaltpädagoge und bis vor kurzem Professor für allgemeine Pädagogik an der Universität Kassel. Da ist er mittlerweile emeritiert, arbeitet aber weiter in dem Themenbereich, und zwar am privaten Institute for Future Design. Gehalten hat Buro seinen Vortrag am 26. September 2018 in Koblenz beim Kongress Pro Kreativität. Den hatte die Hochschule Koblenz in Verbindung mit der Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz Koblenz organisiert. Ja, und jetzt geht's los.
Wenn man heute über Zukunft der Schule redet, dann muss man ja erstmal gucken, in welcher Landschaft wir sind. Dann wird immer gesagt, höher, schneller, weiter. In der Tat. Die Experten sagen, wir sind in der VUCA-World, die Zukunft wird unvorhersagbarer, unsicherer, komplexer und Zukunftsentscheidungen werden schwieriger. Sie wissen, wenn Sie sich heute ein Auto kaufen wollen, da sind Sie ziemlich verunsichert. Wo sich wirklich eine Investition lohnt, brauchen Sie überhaupt noch ein Auto? Und wenn man so einen Vortrag hält, muss man ja immer jemanden aus dem Silicon Valley zitieren. Hier Ray Kurzweil, einer der Vordenker von Google, der hat gesagt, im 21. Jahrhundert werden wir eine Veränderung der Lebensbedingungen, Anforderungen und Möglichkeiten des Menschen erleben, die in ihrer Intensität etwa den zurückliegenden 20.000 Jahren entspricht. Jetzt habe ich das neulich in einem Aufsatz geschrieben, hat mir ein Lektor zurückgegeben, hat gesagt, übertreiben Sie nicht so maßlos, schreiben Sie 2000. Dann habe ich gesagt, nee. Im Silicon Valley, die sind der Auffassung, dass das so ist. Und wenn man sich anguckt, die Entwicklung, das sind immer Sprünge von 50, 100 Jahren, erster mechanischer Webstuhl, Fließband, erste programmierbare Speicherung und dann die Vernetzung und das, was als nächstes kommt, künstliche Intelligenz. Und die ganze Sache wird getrieben, Sie merken, ich rede relativ schnell, weil ich so viele Folien habe, aber wir stellen sie ins Netz, da kann man das nachlesen. Außerdem habe ich auf ausgezeichnete Bücher auf der ersten Folie hingewiesen, da kann man das nachlesen. Der entscheidende Punkt ist sozusagen die Beschleunigung der Rechenleistung und die bedeutet, dass wir sozusagen in eine Nullgrenzkostengesellschaft gehen. So nennt das Jeremy Rifkin, der Vordenker. Nullgrenzkosten heißt, dass die Verbreitung von Informationen praktisch kostenlos wird. Wir haben sozusagen eine Kommunikationsexplosion. Und das bedeutet aber auch, dass in verschiedenen Bereichen die Produkte immer günstiger werden, weil eben der materielle Anteil geringer wird. Also wenn Sie an 3D-Drucker denken, 4D-Drucker und so weiter. Und das wird natürlich sich auch auf die Schule auswirken. Und die Frage ist nur, wenn wir mit diesen Veränderungen umgehen wollen, dann müssen wir aktiv Vorstellungen entwickeln und dürfen sozusagen nicht abwarten, was kommt da auf uns zu. Ich habe das beschrieben in dem Buch Digitale Dividende, wie Sie unschwer merken, also wer Pädagoge ist, ist das eine Gegenschrift zu Manfred Spitzer, Digitale Demenz. Ich halte das für völlig überzogen. Wir alle arbeiten mit Computern, wir werden deswegen nicht digital dement. Ganz im Gegenteil, wir haben völlig neue Möglichkeiten, unsere Kreativität zu entwickeln. Und ich unterscheide da drei Ebenen des Lernens. Lernen 1.0, das ist das informelle Lernen. Fast alles, was Kinder können, wenn sie in die Schule kommen, haben sie sich selbst beigebracht. Und der Filmemacher Rainer Kahl hat mal gesagt, wenn die Kinder nach dem Motto der Schule laufen lernen gelernt hätten, hätten sie vielleicht Probleme. Nämlich, wir sitzen in so einem wunderschönen Hörsaal. Ich halte Ihnen jetzt 6 Wochen lang Vorträge über den Bewegungsapparat. Sie machen sich Skizzen dazu. Wir machen hinterher einen Test nach 6 Wochen und dann sage ich, jetzt laufen Sie los. Da hätten Sie wahrscheinlich Probleme. Dieses informelle Lernen, das macht bis zu 70% unseres Lernens aus. Wir lernen immer. Also Lernen ist ein mit Lust besetztes Grundbedürfnis des Menschen, sagt uns die Hirnforschung. Jetzt ist die große Frage, warum bekommen dann Kinder, wenn sie in eine Einrichtung kommen, die für die Befriedigung ihrer Lust konzipiert wurde, in eine Lustanstalt, also ich meine die Schule, warum bekommen die da Schwierigkeiten und warum haben auch bis zu 29% der Lehrerinnen leiden unter Überlastung und stehen vor dem Burnout? Das muss an der Art und Weise liegen, wie wir uns seit 200 Jahren gewöhnt haben, Schule zu machen. Denn diese Form der Schule gibt es ja erst seit 200 Jahren. Und das ist sozusagen Lernen 2.0. Lernen 2.0 ist das industrialisierte, nach Fächern sortierte, akademisch-kognitive Lernen. Und damit Sie mich nicht falsch verstehen, dieses Lernen ist die Grundlage unseres gesellschaftlichen Reichtums. Aber wir leben heute nicht mehr im 17., 18. Jahrhundert, als das entwickelt wurde. Heute geht es um fächerübergreifendes, problemlösendes, problemerkennendes, teamorientiertes Lernen. Und das heißt, wir sind beim Übergang, und das ist das Spannende, wir sind beim Übergang in eine neue Form des Lernens und da kommt informelles Lernen zusammen mit systematisiertem Lernen und dann mit einem Lernen, das kreativ ist und mit digitalen Medien unterstützt ist. Und der Witz bei der Sache ist, im Moment ist ja in vielen Lehrerkreisen eher Angst davor. Also sozusagen, was passiert da noch alles? Richtig eingesetzt könnte digitales Lernen mit digitalen Medien zur Lehrerentlastung beitragen und es könnte auch dazu beitragen, dass wir mehr Lernfreude und Spitzenleistung haben. Wenn man sich jetzt anguckt, diese Zukunftsvision, da gibt es ein merkwürdiges Phänomen. Die Naturwissenschaftler schäumen vor Begeisterung. Hier sagt der Michio Kaku sogar, der rasche Anstieg der Rechenleistung wird uns bis 2100 eine Macht ähnlich der mythologischen Götter verleihen. Also größer geht's nicht. Und der Kaku wurde mal gefragt, sagen Sie mal, wie kommt es denn, dass diese Naturwissenschaftler immer die schöne neue Welt malen und fragt man Geisteswissenschaftler, dann kommt die Apokalypse. Und da sagt der Kaku, ja wissen Sie, es liegt einfach daran, dass diese Geisteswissenschaftler keine Ahnung haben, was wir können. Ich halte das für Hybris. Bei diesen ganzen schönen Visionen wird eins vergessen, das hat der Robert Jung, der Begründer der Zukunftsforschung, mit dem ich auch gearbeitet habe, gesagt, schon in den 60er Jahren. Nach einem Jahrhundert der technischen Erfindungen brauchen wir ein Jahrhundert der sozialen Erfindungen. Das heißt, wir sind technisch super, wir können immer mehr, immer besser. Aber das kleine Problem, was wir im Moment auch gesellschaftlich sehen, ist, dass wir auf der sozialen Ebene Riesenentwicklungsdefizite haben, das große Problem. Jetzt bin ich neulich eingeladen worden, den Leiter des Niedersächsischen Instituts für Qualitätsentwicklung in die Rente zu schicken. Und Professor heißt ja Bekenner, ich war ein bisschen böse, nämlich im Leitbild dieser Institution steht Bildung besser machen. Und dann habe ich gefragt, ist denn Bildung besser machen ein zeitgemäßes Leitbild? Was ist denn besser? Sie haben VW Käfer, kriegt einen neuen Motor, der ist besser. Sie haben den Sprung vom VW zum Golf, das ist ein völlig anderes Auto, hat gar nicht mehr viel damit zu tun. Sie haben den Sprung vom Telefon zum iPhone, das ist neu, das ist Transformation. Das iPhone ist das digitale Schweizer Messer des 21. Jahrhunderts. Damit können Sie fast alles machen, immer mehr auch. Aber was wir heute häufig haben, ist was ganz anderes, nämlich da gibt es so einen jungen Mann, Mr. Zuckerberg, der hat sein Studium begonnen und hatte die Idee, ich schreibe eine kleine Software, und heute sind 2,5 Milliarden Menschen seine User, davon viele, viele Kinder. Und die Lebenswelt der Kinder ist von Herrn Zuckerberg stärker geprägt als von sämtlichen Erziehungswissenschaftlern dieser Welt. Das heißt, das ist sozusagen ein völlig neuer Sprung. Und ich habe das mal versucht deutlich zu machen an der Entwicklung der Plattenindustrie. 1896, die Schellackplatte, sensationell. Sie konnten 4 Minuten Musik hören, die Leute waren begeistert, das war nur wirklich eine technische Revolution. Knisterte ein bisschen und man musste kurbeln. Das hat 50 Jahre gehalten, dann kam die Vinylplatte und dann weitere 40 Jahre später die Compact-Disc. Da hat man gedacht, toll, ja, das alles ist Verbesserung. Aber 2001 kam ein verhaltensorigineller Schüler, der Schrecken seiner Lehrer, der 1976 seinen verrosteten VW-Bus verkauft hat und zusammen mit einem Freund die Firma Apple gegründet hat für 1.800 Dollar. Der hat iTunes gebracht und auf meinem Stick habe ich 100.000 Titel. Das heißt, das nennt man Disruption, das ist ja das schöne Modewort. Da ist sozusagen alles, was davor, ich hätte fast Mord gesagt, das stimmt mit Mord, weil davor ist ja alles weg. Ja? Es sei denn noch als so eine Kultsache, aber darunter. Wenn Sie sich jetzt mal das Lernen in der Schule anschauen, so wurde im Mittelalter unterrichtet, so um 1900 und so sieht der Klassenraum meiner Tochter in einem Kasseler Gymnasium aus. Und da ist eins klar, da gibt es eine Diskrepanz zwischen diesen Entwicklungen. Und die große Frage ist, wird das so weitergehen oder wird sich da einiges ändern? Und ich vermute mal, dass wir mehr Disruptive Thinking brauchen, um das Lernen und die Schule sozusagen unter den neuen Möglichkeiten neu zu denken. Jetzt habe ich nur im August mit sämtlichen hessischen Schulamts Direktoren und Leitern gearbeitet und dann haben die versucht, eine Gruppe zu bilden, Disruptive Thinking, Schule neu denken. Die sind sozusagen frustriert wiedergekommen, weil sie gesagt haben, sie können nicht disruptiv denken. Die kommen einfach nicht raus aus diesem Muster. Und dieses Muster hat Ken Robinson, Sir Ken Robinson, der englische Theaterpädagoge, wunderbar in einem 18-Minuten-Clip, eine Animation, deutlich gemacht. Und der sagt, unser Bildungssystem ist für eine andere Gesellschaft entwickelt worden, nämlich für das Zeitalter der industriellen Revolution und der Aufklärung. Und da galt cogito ergo sum, also die Konzentration auf akademisch-kognitives, nach Fächern sortiertes Wissen. Und die Schule ist nach dem Modell der Fabrik aufgebaut. Schüler werden nach Alterskohorten sortiert, die fließbandmäßig vorrücken, wobei der Ausschuss im letzten Jahr 150.000 Schüler in Deutschland aussortiert wird. Diese Maßnahme ist pädagogisch völlig sinnlos, weil sie Selbstwirksamkeitsüberzeugungen zerstört und sie kostet 1 Milliarde Euro, könnten wir sofort für individuelle Förderung einsetzen. Ken Robinson fragt, ist ausgerechnet das Produktionsdatum des Kindes, sein Produktionsdatum, das wichtigste Kriterium, um ihn einzuordnen? Grundschullehrerinnen wissen, wir haben in der ersten Klasse bis zu 3 Schuljahren Leistungsunterschiede. Da gibt es Kinder, die können schon Computer programmieren, die können alles Mögliche und sie haben welche, die in der 3. Klasse noch keinen Satz schreiben können. Deswegen ist die Grundschule die innovativste Schule, weil diese armen Grundschullehrerinnen, die auch noch schlecht bezahlt werden, sind gezwungen, mit dieser Vielfalt umzugehen. Sie können es nicht, wie das Gymnasium meiner Frau zum Beispiel macht. Da hat der Schulleiter doch tatsächlich in der Presse gesagt, er ist stolz darauf, dass von 150, die gestartet sind in der 5. Klasse, 60 rausgeflogen sind, weil sie so ein gutes Gymnasium sind. Das heißt also, diese ganze Idee der Förderung, der Talentförderung, das ist längst nicht durchgedrungen. Jetzt hat sich aber die Lebenswelt der Kinder radikal verändert. Die leben nämlich, sind umstellt von digitalen Medien und diese arme Kollegin hier, die versucht in einem traditionellen Modell, so ähnlich wie wir es hier machen, sozusagen diese Schüler bei der Stange zu halten. Und ein Ergebnis ist, dass wir 780.000 ADHS-Diagnosen hatten. Und jetzt ist der Witz bei der Sache, von diesen 780.000 Diagnosen sind 540.000 Jungen. Jetzt kann mir niemand erzählen, dass die Jungen so viel ADHS anfälliger sind als die Mädchen. Die haben einfach in der 7., 8. Klasse einen irren Bewegungsbedarf. Und jetzt sagt uns eine neue AOK-Studie, wie lange sitzen Kinder heute unbeweglich, so wie sie jetzt, 9 Stunden am Tag. Das ist weder gesundheitsförderlich noch lernförderlich. Und dann wundert es einen auch nicht, die World Vision Gesellschaft, die hat gerade eine Studie herausgegeben, 61% der 6- bis 7-Jährigen gehen begeistert in die Schule, 4 Jahre später sind es nur noch 33%. Also man sieht, an diesem Modell sozusagen scheint irgendetwas schwierig zu sein. Und der Ken Robinson zeigt für die USA, dass sogar mit dem Trend zur Standardisierung und Testung die Zahl der ADHS-Diagnosen schwunghaft hochgeht. Meine Konsequenz, wir brauchen ein neues Lehr-Lern-Modell und ich glaube, Digitalisierung sinnvoll eingesetzt, ermöglicht personalisierte Lehr-Lern-Designs und auch Binnendifferenzierung. Ja. Ein Problem bei diesen ganzen Veränderungen ist, das ist nicht nur ein Problem der Schule, das ist ein Problem unserer ganzen Gesellschaft. Das hat der Robert Jung schon in den 60er Jahren gesagt. Wir sind in der mehr desselben Falle. Die Straßen sind überlastet. Also Sie haben eine einspurige Straße. Was machen wir? Machen wir eine zweispurige. Dummerweise ziehen Straßen Verkehr an. Nach ein paar Jahren sieht das dann so aus, dann bauen wir halt eine Vierspurige. Und in meinem letzten Urlaub war ich in Los Angeles und da war ich irgendwo da im Stau. Das ist das mehr desselben Prinzip. Und mit dem mehr desselben Prinzip können wir nicht Zukunft gestalten, sondern da vermauern wir Zukunft. Wir gucken immer, was war in der Vergangenheit, wie geht es in die Gegenwart weiter, wie können wir das weiterentwickeln. Und damit kommen wir in die Sachzwänge. Wenn wir also alles betonieren mit Autostraßen, dann haben wir so viel Geld investiert, dass wir immer da weiter investieren müssen. Und der Jung hat schon früher gesagt, wir müssten mal hier einen Schnitt machen und müssten mal uns frei machen von allem und jetzt mal nachdenken, wie würden wir das denn gestalten, wenn alles möglich wäre. Im Bereich der Verkehrssysteme laufen ja inzwischen solche Überlegungen. Wenn wir an Schule denken, würden wir wirklich einen rechteckigen Raum nehmen, ein paar Stühle reinstellen, eine Tafel vorne und eine Uhr stellen, die alle 45 Minuten klingelt. 5 Minuten dürfen Sie auf die Toilette und das machen wir 8 Stunden am Tag. Ich karikiere ein bisschen, ich weiß, in vielen Schulen sieht es anders aus, aber das Grundmodell, das auf Trott zu Solz, man beachte den Vornamen, Trott zu Solz, der preußische Kultusminister, der übrigens ein Nazi-Gegner auch war später, der jedenfalls diese 45-Minuten-Stunde eingeführt hat. Alle Untersuchungen zeigen, die 45-Minuten-Stunde funktioniert nur begrenzt, weil sie für kreative Sachen mal mehr Zeit brauchen, weniger Zeit, andere Umgebungen und so weiter. Von daher haben wir uns die Frage gestellt, oder es ist einer meiner Jobs, mit dem ich mich seit Jahren beschäftige, nämlich die Frage, wie könnte eine andere Schule oder ein anderes Lernen, ein kreativitätsförderliches Lernen aussehen? Und das kleine Problem ist eben, dass wir ganz stark in diesen Mustern der Vergangenheit sitzen. Also der erste Schritt ist, wir bräuchten sowas wie Open Mind, die Öffnung unseres Geistes für andere Ideen. Open Heart, wir müssten rauskriegen, was ist das, was uns wirklich anzieht, wo Resonanz ist, wie das der Rosa nennt. Und dann müssten wir Prototypen entwickeln und dann würde vielleicht sowas wie Zukunft entstehen. Jetzt habe ich an der Uni Kassel mal führende Leute eingeladen und wir haben eine Ringvorlesung gemacht zur Bildung 2030. Was gibt es da für Ideen? Und ich habe daraus einfach mal 7 Trends genommen. Allerdings muss man sagen, in der Zukunftsforschung gibt es nur eine Gewissheit, der Zeitgeist irrt immer. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin Berliner, ich habe 1989 den Fall der Berliner Mauer erlebt. Hätten Sie im August 89 die führenden Experten gefragt, wie lange das sozialistische System existiert, hätten Ihnen 80% gesagt, 100 Jahre. Sie haben es bei der Finanzkrise erlebt, Sie haben es bei Fukushima erlebt. Also Zukunft ist nicht vorhersagbar. Und so sind denn diese Trends, die ich hier benenne, sind eine Mischung aus Trends und Wünschen. Auf jeden Fall Steve Jobs, dieser verhaltensoriginelle Schüler, der gekifft hat, lange Haare hatte, sein Studium geschmissen hat, also einen eigentlichen Versager, ja, der hat kurz vor seinem Tod gesagt, the next big thing is education. Und wenn die im Silicon Valley sagen, the next big thing, dann heißt das, da werden Milliarden investiert, und zwar nicht Millionen, sondern Milliarden. Und das wird sozusagen die Zukunft des Lernens sehr stark prägen. Ich gehe jetzt auf die 7 Trends ein, wobei ich die Digitalisierung besonders behandle. Auf jeden Fall ergibt sich für Schule Folgendes, das haben eben Trilling und Fadel herausgearbeitet, Wissensvermittlung wird weniger wichtig. Jetzt muss man in Deutschland immer ganz vorsichtig sein, jetzt werden gleich 20 Studienräte aufspringen und sagen, der Buro ist gegen Wissen. Nein, Wissen ist natürlich wahnsinnig wichtig, aber die Konzentration auf die Vermittlung von Wissen wird weniger wichtig. Weil meine 14-jährige Tochter, wenn die ein Problem hat, dann nimmt die ihr iPhone und sagt, Siri, stimmt das? Also das heißt, das Wissen ist überall vorhanden, wenn man damit umgehen kann. Und viel wichtiger wird kritisches Denken, Problemlösen, Kommunikation, Kollaboration und natürlich das, wovon wir hier verhandeln, Kreativität und Innovation. Wir haben es mit einer neuen Generation zu tun, die 1995 bis heute geborenen, die Generation Selfie. Und die Generation Selfie, die nutzt andere Medien und will anders lernen. Man sieht es auch an der Geräteausstattung der Haushalte. Wir haben heute 99% Handyausstattung und sogar 65% Tablets. Und jetzt ist die große Debatte, die im Moment läuft. Es soll ja ein 5-Milliarden-Programm von Frau Wanka geben, seit vielen Jahren angekündigt. Wahrscheinlich kommt es erst, wenn die künstliche Intelligenz schon weitere Schritte gemacht hat, egal. Aber jedenfalls sagt der ehemalige Schulleiter der Deutschen Schule im Silicon Valley, der Herr Fugmann, der jetzt in Gütersloh ein Digitalgymnasium aufbaut, der sagt, bitte nicht für Geräte ausgeben. Weil das ist ein reines Förderprogramm für die Firmen. Die Geräte sind innerhalb von 2 Jahren veraltet. Gute Infrastruktur, ganz viel Fortbildung und bring your own device. Jetzt sagt Olaf Köller aus andere Bildungsforscher, bring your own device funktioniert nicht. Also da gibt es einen Streitpunkt. Ich glaube, bring your own device wäre eine sinnvolle Sache und zwar deswegen, weil die haben ja die Geräte und sie müssen lernen, dass das nicht Daddelmaschinen sind, sondern Arbeitsinstrumente. Und das machen sie, wenn sie persönliche Geräte haben. Aber das ist eine Diskussion. Aber natürlich müssen wir sehen, dass das eine ambivalente Sache ist. Hier hat Adam Alter ein wunderbares Buch geschrieben, Unwiderstehlich, der Aufstieg suchterzeugender Technologien und das Geschäft mit unserer Abhängigkeit. Natürlich sind wir im Moment Teil eines gigantischen Verhaltensexperiments. Permanent klingelt, piept das Ding. Wir müssen erst lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Aber die Lösung, die jetzt Frankreich gebracht hat, also Handys verbieten, ist völliger Quatsch. Verbote haben noch nie funktioniert, sondern wir müssen natürlich lernen, wie wir damit umgehen. Allerdings ist die Dramatik den meisten Pädagogen noch gar nicht klar. Ich habe hier mal dargestellt, die Kapitalisierung von BMW 60 Milliarden, Daimler 75, VW 90, Apple 744. Die Folie ist von ein halbes Jahr alt. Apple liegt im Moment bei 1 Billion und Amazon hat sich verdoppelt, liegt auch bei 1 Billion. Und das ist nicht nur Geld, sondern das ist Verhaltenssteuerung, weil diese Instrumente ja tief in unseren Alltag eingreifen und sozusagen ganz stark die Aufwachsensbedingungen von Kindern, aber auch der Familien in diesen Medien. Das heißt, die Kinder müssen den souveränen Umgang mit diesen neuen Medien lernen. Und warum das so ist, hat hier eine amerikanische Psychologieprofessorin dargestellt. Die hat 11 Millionen Kinder sozusagen befragt, untersucht und so weiter. Und stellt eben fest, dass tatsächlich neue Verhaltensweisen entstehen. Also zum Beispiel haben viele dieser Generation, wollen nicht erwachsen werden. Und sie rebellieren auch nicht mehr. Das ist natürlich ein Problem mit Kreativität. Ja, und sie verbringen mehr Online-Zeit als mit traditionellen Medien. Sie sind überhaupt sehr viel online. Sie haben viel weniger persönliche Kontakte, weil sie ja zu Hause alles haben und über Netz verbunden sind. Auf die ganzen Details will ich jetzt nicht eingehen, das würde zu weit führen. Nur so viel, es ist auch das, was ein Problem ist. Wir haben einen Anstieg von Depressionen, Einsamkeit und vor allen Dingen Schlafmangel. weil diese Geräte natürlich so verführerisch sind, dass sie bis nachts um 12, 1 chatten und die wenigsten Eltern haben die Fähigkeit, da einen Schnitt zu machen. Die Dinger dominieren das Leben. Und wenn man sich jetzt die Junglehrer anschaut, das hat hier die Zeit mal gebracht, 80% etwa der jungen Lehrer informieren sich ausschließlich über soziale Netzwerke und soziale Medien. Zeitungen sind nur noch zu 20% vertreten und nicht zwar nicht jeden Tag, sondern gelegentlich. Aber was passiert im Unterricht? Im Unterricht werden soziale Netzwerke nur zu 3% behandelt. Und das bedeutet, dass die Kinder alleingelassen werden mit dem wichtigsten Medium, mit dem sie sozusagen ihren Nachmittag verbringen. Ja, wie sieht die Schule der Zukunft aus? Hier jener Mr. Zuckerberg, der weiß das ganz genau. Wir brauchen eigentlich gar keine Schulen mehr in dem Sinne. Jeder kriegt diese schicke Datenbrille und dann können Sie einen Spaziergang durch die Tate Gallery machen oder Sie können durch Ihren Blutkreislauf spazieren, geht heute alles schon. Sieht so die Zukunft aus, mobil, orts- und zeitunabhängig, aber zentral und gleichgeschaltet. Beim Weltwirtschaftsforum hat ein ehemaliger Englischlehrer, also als Englischlehrer kann man auch noch Unternehmer werden, und zwar der weltgrößten Verkaufsplattform Alibaba, Jack Ma, der hat einen flammenden Vortrag gehalten. Jetzt hätte man gedacht, was sagt denn so ein Internetpionier? Die Kinder müssen programmieren lernen, sie müssen in den digitalen... Nee, ganz im Gegenteil. Er hat gesagt, wir müssen die Art und Weise, wie wir unterrichten, radikal ändern. Also Wissensvermittlung wird weniger wichtig, weil die holen sich das Wissen überall her. Aber viel wichtiger wird Werte, Überzeugung, unabhängiges Denken, Sorgen für andere, Sport und jetzt sind wir in unserem Bereich Musik, Malen, Kunst, Kreativität. Das sind die zentralen Schlüsselkompetenzen, kritische Urteilsfähigkeit und kreative Gestaltungskompetenz. Und das finde ich schon beeindruckend. Und wir haben das, wir sagen, Lehrer und Schüler sollten sozusagen Zukunftsgestalter werden, Future Designer. Und der Ken Robinson, der Sir Ken Robinson, den ich vorher erwähnte, der hat ja mal untersucht über viele Jahre, was zeichnet eigentlich Leute aus, wenn sie ihren Leistungsoptimum erreichen. Und er sagt, das Entscheidende ist, Menschen sind erfolgreich, wenn sie ihr Element entdecken. Das Problem ist, die meisten haben dieses Glück nicht, sondern die Schule interessiert sich gar nicht dafür, was das Element des Kindes ist. Das soll verdammt nochmal den Rahmenplan erfüllen und soll sozusagen die Standardtests machen. Aber Individualität ist kaum oder wenig gefragt. Und von daher brauchen wir eine Entschulung der Schule und eine stärkere Orientierung an individuellen Potenzialen. Lehrer müssten mehr Lernberater sein, heute Lernumgebungsdesigner. Was meine ich damit? Sie haben ja alles, wenn Sie ins Netz gehen, es gibt die traumhaftesten Angebote, die wildesten Vorträge, alles ist da. Sie müssten Schüler viel mehr beraten. Ein weiterer Punkt ist, warum viele Kinder in Schule scheitern, liegt einfach an den unterschiedlichen Arbeitsgedächtnissen und Geschwindigkeiten. Wenn Sie Mathematik nehmen, manche kapieren es ganz schnell, manche brauchen länger, aber die sind nicht dumm, die brauchen einfach mehr Zeit. Wenn Sie aber in dieser Fließbandrhythmik sind, dann hängen Sie immer hinterher. Und wenn Sie in Mathe eine 3 kriegen, Mathelehrer dürfen Kindern nie eine 3 geben, weil eine 3 heißt ja, der hat es nicht völlig verstanden. Und das wird dann in der nächsten Klasse noch schlimmer. Und da gibt es im Silicon Valley, versuchen die eben jetzt Learning Analytics, das heißt Systeme zu entwickeln, wo man die Lernwege der Schüler verfolgt und ihnen dann Aufgaben zuweist, die genau ihrem Stand entsprechen. Ich habe hier das Beispiel des Navi. Wenn ich hierher fahre, dann gucke ich doch nicht auf eine Karte, dann gebe ich das Ziel im Navi ein. Und wenn ich einen Fehler mache, dann kriege ich sofort einen Hinweis, Umweg und so weiter. Genau das brauchen Kinder. Ein Lernnavigationssystem, das sozusagen auf sie zugeschnitten die Wege beschreibt. Werden Lehrer damit überflüssig? Nein, natürlich nicht. Wenn sie aufhören, das zu machen, was Computer besser können, sondern sie müssen das machen, was Lehrer besser können. Und was Lehrer besser können, ist Kinder fördern, beraten, Beziehung herstellen, ermuntern und so weiter. Solche Dinge. Jetzt, Innovationen finden ja immer statt von Außenseitern. Und hier ist einer, Salman Khan, ein ehemaliger Hedgefondsmanager, der hat sich geärgert, dass seine Nichte in Mathe immer Fünfen kriegte. Und jetzt war das Problem, dass der 500 Kilometer entfernt wohnte. Wie kann ich ihr Nachhilfe geben? Er hat sich ein kleines Tablet gekauft und hat kleine Erklärvideos gemacht, 2006. Nur eine schwarze Fläche, man sieht einen bunten Stift, der sich bewegt, Pythagoras. This is A, this is B, this is C. Stop, repeat, this is A, this is B, this is C. Dann kommt eine kleine Aufgabe, wenn man die richtig hat. Excellent, you're great. Wenn man sie falsch hat, no problem, repeat, this is A, this is B, this is C. Der hat ihr das geschickt, die ist super gut geworden und irgendwann hat jemand gesagt, stell's mal ins Netz. Er hat seinen Job geschmissen, 100 Millionen Mal abgegriffen. Der hat die gemeinnützige Khan-Akademie gegründet, seine gemeinnützige. Sie könnten sofort ihre Schüler anmelden. Und der Witz ist, im Hintergrund läuft Learning Analytics. Das heißt, der Lehrer kann am Ende der Woche sehen, wie oft war jemand drin, wo hat er einen Fehler gemacht, welche Aufgabe braucht er. Jetzt muss man allerdings sagen, zu der Geschichte gehört auch noch die Wahrheit, dass der das alles nur am Schreibtisch entwickelt hat, dem macht das anscheinend wahnsinnig Spaß. Auf dem Handy gibt es eine App, da ist der gesamte Mathestoff, alles drauf. Aber der hat gemerkt, er braucht eine konkrete Schule. Und die haben jetzt im Silicon Valley eine Schule gegründet, die Khan-Schule, wo sozusagen das erprobt wird, weiterentwickelt wird und so weiter. Es gibt in Deutschland Schulen, die so arbeiten, die Freier vom Stein-Schule Neumünster und die Alemannenschule Wutherschingen. Darauf gehe ich gleich noch ein. Wichtig ist noch ein weiterer Trend, Gamification. Das heißt, in Schule wird eigentlich Spiel völlig unterschätzt. Aber fast alles, was Kinder entwickeln, das entwickeln die im Spiel. Und die Jane McGonigal, eine führende Spieledesignerin, die entwickelt Serious Games. Und diese Games sind eben immer so aufgebaut, dass man eine Anforderung hat, die leicht über den eigenen Fähigkeiten ist und nicht zu hoch. Das hat der Kreativitätsforscher Csikszentmihalyi herausgearbeitet, der Unaussprechliche. Sie haben ihr Leistungsoptimum, wenn Sie eine Anforderung haben, die leicht über Ihren Fähigkeiten ist, aber nicht zu hoch. Wenn sie zu hoch ist, steigen Sie aus. Das machen 20% der Kinder dauerhaft. Und wenn es zu niedrig ist, sind Sie gelangweilt. Und die Schwierigkeit ist, wenn Sie jetzt 30 Schüler in der Klasse haben, wie kriegen die 6 Stunden in den Flow-Kanal? Das schaffen Sie nicht, wenn Sie ein traditionelles Unterrichtskonzept haben. Und damit gehen wir schleunigst in den zweiten Trend. Damit zusammenhängt natürlich, dass Lernen personalisiert werden muss und dass die Lehrerrolle, man sieht hier, hat ein Schulleiter mal gezeichnet, wie er erzieht. Der erzieht ziemlich massiv, wie man sieht. Was machen die Schüler? Die haben eine Diskussionsgruppe, die bauen hier Flugmodelle, die beschäftigen sich mit modernen Medien und die machen Party. Also da ist alles, was man braucht. Aber wenn der die nächsten 20 Jahre so unterrichtet, wird er zu den Burnout-Kandidaten gehören. Und Pink Floyd hat das mal wunderbar dargestellt, We Don't Need No Education, wo sie diesen Abschied vom Gleichschritt und sozusagen, wir gehen in eine neue Form der Pädagogik, wo es eben eher um eine personalisierte, flexible, projektorientierte Pädagogik geht. Und das klassische Modell, was ist ja so, Sie haben 75% Instruktion, dann ein bisschen Hausaufgaben und dann vielleicht auch noch ein bisschen Gruppenarbeit, aber das, wo wir hingehen, ist eben viel weniger Instruktion, vielleicht maximal ein Drittel Instruktion, dann sehr viel auch Lernen allein mit analogen, digitalen Medien und viel in Gruppenarbeit, Projektarbeit, Tanz, Theater, Kunst und solche Geschichten. Und das bedeutet aber auch, dass wir veränderte Architekturen brauchen. Dieser Raum ist ja ein wunderbar abschreckendes Beispiel für dieses Mittelaltermodell. Das ist der Betsaal oder der Katechismus. Ich singe den vor, Sie singen ihn nach. Sie können sich nicht bewegen. Ja? Also es ist eine echte Herausforderung. Und ein Rektor in Baden-Württemberg, auch ein ehemaliger Bandleader, der hat 2009 diesen Film von Reinhard Kahl gesehen, Treibhäuser der Zukunft, und hat eine schlaflose Nacht gehabt. Und hat dann zu seinen Kollegen gesagt, Leute, wir machen eine veraltete Pädagogik, wir müssen das ändern. Und was hat der gemacht? Der ist in den Baumarkt gegangen und hat so Kisten gekauft und da hat jeder seinen individuellen Arbeitsplatz mit analogen Arbeitsblättern und inzwischen haben die auch alle ein iPad. Und die sitzen hier auf verschiedenen Ebenen, das nennt er das Lernatelier, da sitzen über 100 Schüler. Es ist mucksmäuschenstill, eine total konzentrierte Atmosphäre, es sind keine Gymnasiasten. Ich war 2 Tage in dieser Schule, es war total beeindruckend. Die Kinder müssen die Schuhe ausziehen, man geht dort auf Socken, das ist alles sehr gepflegt. Und es gibt 3 Elemente. Das hier ist ein großer Stehtisch, hinter dem ein Smartboard steht und dort ist der Inputraum. Da kriegt man kurze Inputs zu neuen Inhalten. Hier ist der Marktplatz, wo sozusagen die Schüler gecoacht werden und hier in diesen Sitzen, die sind lärmgeschützt, können die in Teams zusammenarbeiten zum Teil. Und hier unten ist das Lernatelier. Und auch farblich ist das alles gestaltet, und zwar mit ganz einfachen Mitteln. Das sind hier Vorhänge, das sind keine teuren Möbel oder irgendetwas. Und die Lehrer unterrichten viel weniger, sondern sie sind vorwiegend damit beschäftigt, Unterrichtsmaterialien zu erstellen, Schüler zu coachen, Lernplattformen zu organisieren. Und das Ganze ist gesteuert über solche Kompetenzraster. Da ist der gesamte Lernstoff in Kompetenzstufen eingeordnet, die die Schüler selbstständig bearbeiten können. Es gibt keine Klassenarbeiten. Wenn einer einen Expertenstandard hat, dann geht er zu einem Lehrer und sagt, ich bin jetzt fit, ich möchte einen Test. Und die haben natürlich einen Trick, wenn ein Schüler da neu kommt, hat er keine Rechte. Wenn er bestimmte Verhaltensweisen hat, kommt er auf Stufe 1 und am Ende ist er völlig frei, kann er kommen und gehen, wann er will, kann seinen Lernprozess völlig frei organisieren. Das ist evaluiert worden, die schneiden mindestens so gut ab wie vergleichbare Gymnasien. Aber wo sie halt besser abschneiden, ist eigenständiges Lernen, kreatives Handeln, weil sie ja das alles selber organisieren. Der Herr Arnold hier von Kaiserslautern, der Kompetenzexperte mit Erpenbeck, der hat mal gesagt, wir müssen uns mit der skandalös geringen Nachhaltigkeit des bisherigen Lernens in curricularisierten Bahnen auseinandersetzen, in denen die Kenntnisse mehrere Schuljahre fast vollständig verblassen. Klingt ein bisschen sehr brutal, aber der Hirnforscher Gerhard Roth, er hat in seinem Buch aus Wie Lernen gelingt gezeigt, 80% des nicht persönlich bedeutsamen Wissens haben sie in 2 Jahren vergessen. Das heißt, wir kennen jede Menge Leute, die ganz viel wissen, aber völlig inkompetent sind. Wissen ist keine Kompetenz, sondern Kompetenz besteht aus Wissen, Haltung und Handlung. Das heißt, wir brauchen viel mehr Angebote, wo wir dieses zusammenbringen. Also Wissen, Haltung und Handlung. Und der nächste Schritt ist, dadurch, dass die Schule sich öffnet, sozusagen ist die Schule auch vielfältig vernetzt mit ihrem Umfeld und die Aufgaben, die man heute lösen muss, die lassen sich nicht mehr in solchen Fachkästchen lösen, sondern wir brauchen sozusagen vernetzte Strukturen. Und das hat hier der Ulrich Weinberg vom Hasso-Plattner-Institut, die diese Design-Thinking-Methode entwickelt haben, die sprechen von Network-Thinking. Eine Schule, die das beispielsgebend macht ist oder experimentiert, ist die Freiherr vom Stein-Schule Neumünster, Deutscher Schulpreis 2016. Die haben die Schulfächer abgeschafft, Finnland schafft die Schulfächer ab, also die haben das gemacht. Der gesamte Unterricht ist in Projekten organisiert, wo die Schulfächer integriert sind und die Schüler sind in altersgemischten Gruppen und leistungsgemischten Gruppen und entscheiden sich selbst aus dem Projektkatalog, was sie wann machen. Und was auch noch ein entscheidender Punkt ist, sie entscheiden auch, ob sie einen Lehrervortrag haben wollen oder ob sie es selber machen wollen. Und 1/3 der Schüler möchte keinen Lehrervortrag. Die machen das selber. Also das ist interessant. Der nächste Punkt, in der Schule wird immer noch ein Schwerpunkt gelegt auf diesen isolierten Einzellerner, der dann auch möglichst noch Bücher aufstellt, damit keiner abschreibt. In der Wirtschaft nennt man das Kollaboration. Und das ist hier Karl-Heinz Imhäuser von der Montagsstiftung. Die haben ein tolles Buch gemacht, tollen Film über veränderte Schulumgebung. Und der sagt eben, wir brauchen mehr Teammodelle. Und eine Schule, die das ausgezeichnet macht, ist die IGS Göttingen. Die haben seit vielen Jahren ein Team-Kleingruppenmodell. Das heißt, die Schüler von der 5. bis zur 10. Klasse sind in festen 6er-Teams. Die über 5 Jahre arbeiten und die Lehrer sind auch in Teams. Und jetzt gab es vor 2 Jahren einen Skandal in Göttingen. Diese Gesamtschule, diese schmuddelige Gesamtschule mit diesen komischen Schülern, die hat einen besseren Abischnitt gehabt als die Gymnasien in Göttingen. Und das zeigt eben, dass wenn man eine intelligente Lehr-Lern-Organisation macht, die Selbstständigkeit der Schüler stärkt, man eben erstaunliche Leistungen erreichen kann. Ja, ein weiterer Trend ist, wir gehen in die Gesellschaft der Singularitäten. Wir haben seit den 70er Jahren einen Übergang vom industriellen Kapitalismus zum Kulturkapitalismus. Und im industriellen Kapitalismus galt das Primat des Allgemeinen. Für alle zur gleichen, das gleiche Fließband. Im kulturellen Kapitalismus geht es um Singularität. Das heißt, wenn Sie Ihr Müsli heute kaufen, dann kaufen Sie nicht 0815 Müsli, dann gehen Sie auf My Müsli und stellen sich Ihr persönliches Müsli zusammen. Unsere Schüler müssen aber immer noch ein Standardmüsli runternehmen und können nicht ihr individuelles Lernmenü zusammenstellen. Und Schulen brauchen eine eigene Persönlichkeit. Die brauchen einen eigenen Charakter. Wir dürfen Schulen nicht nach diesem Industriemodell weiterbauen. Das ist die Evangelische Schule Gelsenkirchen, nach ökologischen Prinzipien. Ich würde nicht sagen, dass die Schule der Zukunft so aussieht, aber das ist ein interessantes Beispiel, was rauskommt, wenn man partizipativ baut, also Lehrer, Eltern, Schüler miteinander beteiligt. Wir haben bei der Didakta mal Lehrer, Lehrerinnen den Klassenraum der Zukunft zeichnen lassen. Was fällt Ihnen auf? 6 Schüler. Lehrer wollen ja kleine Klassen. Alle Untersuchungen sagen, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Klassengröße und Lernerfolg. Lehrerbelastung schon, ist was anderes. Und wenn die dann 6 Schüler haben, dann werden die einzeln gesetzt, frontal ausgerichtet und dann brauchen wir hier eine Lernkanzel und hier ist der Beobachtungsposten zur Entspannung. Und Ken Robinson sagt, dieses Modell ist in den Genen der öffentlichen Erziehung. Und die Frage ist, wie sieht eine anregende Lernumgebung aus? Jetzt hat der Bundesverband Kulturelle Bildung mal so einen Raum rekonstruiert. So sieht eigentlich der Raum leer aus. Sowas haben wir uns seit 200 Jahren angewöhnt. Sie merken, wie absurd das wirkt, wenn man es jetzt im Museum sieht. Und die Frage ist, wie würde der Klassenraum aussehen, wenn man ihn vom Subjektstandpunkt, also von den Schülern aus, neu konfiguriert? Das hat eine Lehrerin hier in Südtirol gemacht. Die hat den Kindern Pappkartons gegeben, dann sieht das so aus. Sie sehen keine geraden Linien mehr. Die mal aber sitzen welche zu zweit, einer setzt sich allein zurück. Die entwickeln völlig neue Reviere, Umgebungen. Er hier braucht sozusagen abgeschlossenes Einzelbüro. Und das heißt, die Form, wie wir die Klassenräume gestalten, ist völlig willkürlich und ist eben Abbild der Massenproduktion. In München versuchen sie jetzt gerade neue Lösungen zu machen. Es werden ja im Moment für 2 Milliarden neue Schulen gebaut. Und die haben hier dieses Pavillon-Konzept, das sind immer in dem Pavillon 4 Klassenräume, dazwischen sind Flächen zum Kreativgestalten, sonst wie, und es gibt hier so eine Art Theaterebene und so weiter. Also das ist eine Idee. Es gibt natürlich viel radikalere Ideen, das ist das Oristad, das beliebteste Gymnasium in Kopenhagen, wo es ganz anders aussieht. Ja, hier sind so Knautschs, wo man arbeitet, hier sind Medienräume und so weiter. Es gibt auch in Berlin die Baupiloten, die mit relativ einfachen Mitteln Räume gestalten, die dann interessant aussehen. Ich habe leider nicht genug Zeit, um das jetzt auszuführen. Ja, ich komme zum 5. Punkt. Eine gute Schule ist eine gesunde Schule. Wenn man sich allerdings anguckt, wie es im Moment in Schule aussieht, Lehrer sind durchschnittlich doppelt so hoch belastet wie der Durchschnitt der Bevölkerung oder der Werktätigen. Und wir machen immer die Frage, was liegt an den Rahmenbedingungen, was liegt am Kollegium, was ist mein eigener Anteil? Lehrer sagen immer, es liegt an den Rahmenbedingungen. Die Schulqualitätsforschung zeigt, Rahmenbedingungen sind wichtig, aber mindestens so entscheidend ist die Kommunikation im Kollegium. Gute Schulen haben gute Schulleitungen. Und da meine ich nicht nur den Schulleiter, sondern das Schulleitungsteam. Und der eigene Anteil ist ganz entscheidend. Und ein zentraler Faktor ist die Wertschätzung. Leider ist Schule immer noch ein System, das auf Aburteilung beruht. Also es ist kein positives System, wo man ständig positive Rückmeldungen kriegt, sondern es auch die Kollegen haben ganz viele Schwierigkeiten. Es gibt jetzt eine AOK-Studie, Beschäftigte sind seltener krank, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen und ihre Arbeit als sinnstiftend erleben. Ist eigentlich banal, aber das betrifft auch die Schüler. Der 6. Trend ist die Demokratisierung. Wir erleben im Moment eine Zunahme von autoritären Systemen und so weiter. Schule ist immer noch nicht ein Ort, wo man wirklich Demokratie lernt. Und wenn wir Zukunftswerkstätten machen zur Zukunft der Schule, zur Gestaltung, dann laden wir immer Schülervertreter. Das sind Lüneburger Kinder hier, die mit ihren Eltern die Schule der Zukunft entworfen haben. Und das ist ganz typisch. Das sind immer Rundbauten mit Glaskuppeln in die Natur eingebaut, pavillonartig. Und meine These ist, es gibt so etwas wie ein pädagogisches Tiefenwissen. Wir müssen den Leuten nicht erklären, wie gute Lernumgebungen aussehen. Sie wissen es, bloß sie werden sich nicht gefragt. Es gibt viel zu wenig Räume, wo man sowas abfragen kann. Wenn man Demokratie heute vermitteln will, dann kann man das heute mit den digitalen Medien, man kann Service Learning machen, man kann Entrepreneurship Education machen. Es gibt eine Plattform von dem Günter Faltin, der in Berlin die T-Kampagne gegründet hat, ein Wirtschaftsprofessor, da haben Sie ein Komponentenportal. Da haben Sie 99 Elemente, die kostenlos sind, die können Sie zusammenstellen, sofort eine Firma gründen. Es wird erst was fällig, wenn Sie was verkaufen. Der hat ja auch dieses tolle Buch geschrieben, Kopf schlägt Kapital, wo das beschrieben ist, und hat eine Entrepreneur-Plattform. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, heute mit solchen Dingen zu arbeiten. Und was mich eben immer wundert, die Probleme liegen ja auf der Straße. Die UN hat ja diese 17 Global Goals entwickelt. Und das wären doch Themen, Projekte zu solchen Zukunftsthemen mit den Schülern zu machen und darüber integriert auch das Fachwissen zu entwickeln. Ich selbst habe in Kassel zum Stadtjubiläum mit allen Schulen Zukunftswerkstätten gemacht mit 46 Schulen. Und wir haben die gesamte Dokumentehalle mit den Visionen der Schüler ausgefüllt. Und den ersten Preis hat hier eine Förderschule bekommen, die hat Kassel als inklusive Landschaft der Zukunft gebaut. So, ich habe rasend hier durch. Der letzte Trend. Bei all diesen Fragen, die wir jetzt haben, ist ja immer die Frage, wozu tun wir das alles? Und das ist eigentlich die Kernfrage, die in Schule und in vielen Einrichtungen gar nicht mehr berücksichtigt wird. Paul Virilio, der französische Philosoph, der gerade gestorben ist, der hat ja von rasenden Stillstand gesprochen. Rasender Stillstand heißt, alle ackern wie Blöde, alle sind fertig, aber es wird nichts besser. Und der erste Lehrstuhlinhaber der Pädagogik, Ernst Christian Trapp, der sagte 1780 in Halle, Erziehung ist Bildung des Menschen zur Glückseligkeit. Und wir haben dann mal analysiert, wie ist es eigentlich gekommen, dass das Glück in Schule so wenig eine Rolle spielt. Und ich glaube, es ist eine zentrale Herausforderung. Und da sehen wir auch, wenn wir hier John Locke hören, das wusste man schon 1693. Also meine Quintessenz ist, wir machen wie blöde empirische Bildungsforschung, versuchen das Rätsel zu lösen, was ist das Geheimnis guten Lernens? Aber ich sage Ihnen, wir wissen es, die Pädagogik hat weniger ein Erkenntnisdefizit als ein Umsetzungsdefizit. Und da gibt es einen Schulleiter, nämlich den Ernst Fritz Schubert, einer Berufsschule in Heidelberg, der hat an seiner Schule das Schulfach Glück eingeführt. Und ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass Glück in Schulfach muss. Es müsste eigentlich ein durchgehendes Prinzip sein. Aber es ist natürlich eine tolle Sache. Und wir waren jetzt eingeladen in Dubai. Und warum nach Dubai? In Dubai gibt es ein Glücksministerium und es gibt eine Glücksministerin. Und Dubai hat sich vorgenommen, das glücklichste Land der Welt zu werden, aber nicht, weil die so spinnig sind, sondern weil die sagen, wenn wir eine Zukunft haben wollen, müssen wir zum Lernen inspirieren und nicht zum Lernen zwingen. Und die haben ein richtiges Glücksprogramm da entwickelt und so weiter. Das Schulfach Glück ist auch verankert im Lehrplan. Die deutsche Schule hat das auch. So, und jetzt komme ich in diesem rasanten Durchritt. Ich habe noch 4 Minuten. Zum Schluss, ich versuche es zu schaffen. Alles das, was ich Ihnen gesagt habe, glaube ich, kann man in 3x3 Prinzipien zusammenfassen. Ich habe 7 Trends und jetzt kommen wir zu 3x3. Ich liebe diese kleinen Zusammenfassungen. Meine Abiturstochter fahre ich morgens ins Herder-Gymnasium in Kassel. Sie hat 20 grüne Karteikarten auf dem Schoß und brabbelt vor sich hin. Ich sage, was machst du? Sie sagt, ich lerne Physikformeln auswendig. Ich sage, sag mal, du im Zeitalter digitalen Lernens, die kannst du doch googeln. Da sagt sie, erzähl mir nicht so einen Quatsch mit deinen erziehungswissenschaftlichen Theorien. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Ich muss das nachher bringen. Aber eins sage ich dir, wenn ich diese Prüfung gemacht habe, mache ich in meinem Leben nie wieder was mit Physik. Das ist eine Bankrottpädagogik. Und der Grund ist, das hat der Antonowski gezeigt, der Physikunterricht war für sie nicht verstehbar. Es hatte für sie keine persönliche Bedeutsamkeit. Sie wusste gar nicht, wozu sie den Kram macht. Und er war für sie nicht handhabbar. Wenn die Schule verstehbar ist, bedeutsam und handhabbar, dann tun Sie was für Ihre Schüler. Die zweite Ebene, meine 6-jährige Tochter musste natürlich Klavier lernen. Pädagogen, Professoren, die Kinder müssen Klavier lernen. Ich kann es nicht. Also haben wir einen super Musiklehrer organisiert. Katastrophe. 2 Jahre Überredungsarbeit, leichte pädagogische Tricks, beste pädagogische Tricks, leichte Gewaltanwendung, stärkere. Also sie hat nichts gelernt, das erzählt Ihnen der Autor von Prinzipien erfolgreicher Erziehung, ist ein gutes Buch, ist noch lieferbar, habe ich geschrieben, bevor ich Kinder hatte. Und jedenfalls, eines Tages sagt sie, Papa, kauf mir ein Einrad. Ich denke, nein, jetzt haben wir doch schon so viel Spielzeug, das liegt doch nur wieder in der Ecke. Also gut, ich kauf's. Es liegt in der Ecke. Aber halbes Jahr später, die Tür geht auf, sie fährt eine perfekte Pirouette, hat sich 2 Biertische geholt, ist 1000-mal umgefallen, keine Credit Points, keine Belohnung, nichts. Die Aktion war autotelisch, die Belohnung lag in der Sache selbst und ist vor 2 Jahren auf dem Friedrichsplatz in Kassel vor 2000 Leuten aufgetreten mit ihrer Truppe. Ich frage Sie, warum hat dieses Kind bei einem super Musiklehrer nichts gelernt und hat sich das Einradfahren selbst beigebracht? Weil sie als typisches Professorenkind, ich kann es mir nicht anders erklären, heimlich in meine wissenschaftliche Bibliothek gegangen ist und zielsicher die Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan gefunden hat. Weil DC und Ryan sagen Ihnen nämlich, das, was Sie selbstbestimmt wollen, da sind Sie nicht zu bremsen, da haben Sie Kompetenz erleben und Sinn. Und die dritte Ebene ist, wenn Sie eine Schule entwickeln wollen, gucken Sie bitte nicht, was da schlecht läuft. Sie sind im Jammertal, sondern machen Sie eine wertschätzende Befragung, sagen Kollegen, ihr macht alle eine tolle Arbeit und wir wollen jetzt mal Beispiele davon hören. Erzählt uns mal Geschichten, wo das richtig gelang. Und dann arbeiten wir die Prinzipien raus und dann überlegen wir uns, in 5 Jahren eine Vision, ist das nicht mehr Ausnahme, sondern Realität. Und dann machen wir einen Plan, aber bitte nicht aus der Vergangenheit in die Zukunft, sondern von unserer Vision in die Gegenwart. Und wenn Sie das machen, dann wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sozusagen Kreativität fördern, vielleicht auch sowas wie Bildungsglück erleben. Und ich komme wirklich zum Schluss. Wir sind im Zeitalter der evidenzbasierten Pädagogik. Alles muss gemessen, kontrolliert werden. Nichts ist so evidenzbasiert wie die Glücksforschung. Die sagt uns nämlich Folgendes. Und das hätten wir allerdings auch schon bei Aristoteles finden können. Wir hätten es bei David Hume finden können und was mir am besten gefällt und was das Motto für Ihre weitere Arbeit sein könnte, stammt von Voltaire. Ich habe beschlossen, glücklich zu sein, weil es besser für die Gesundheit ist. Ich danke Ihnen fürs Interesse.
Der Pädagoge Olaf Axel Buro war das mit einem Vortrag darüber, wie Bildung und Lernen in Zukunft aussehen sollten. Bildung 2030, 7 Trends, die die Schule revolutionieren, so hieß sein Vortrag. Aufgezeichnet wurde er am 26. September 2018 in Koblenz beim Kongress Pro Kreativität. Den hatte die Hochschule Koblenz in Zusammenarbeit mit der Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz Koblenz organisiert. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, ich sage Tschüss und bis zur nächsten Sendung.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.